Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Wie lebt es sich als transsexuelle Person? Als transsexuell werden Personen beschrieben, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können. Sie fühlen sich also dem anderen Geschlecht angehörig. Heute soll es allerdings nicht um Definitionen gehen. Wir werden vielmehr über die konkrete Realität von Menschen, die als Transsexuelle leben, sprechen. Über die Operationen, Therapien, schwierige, lustige und vielleicht auch unerwartete Situationen. Am Mikrofon begrüßt euch Elena Drammes und ihr hört die Ausgabe unseres Mikro-Europa-Studio-Talks hier auf der Wüstenwelle in Tübingen. Jeder Transsexuelle hat seine ganz eigene Geschichte. Das zeigt sich wunderbar an meinen Cousins, die heute bei mir im Studio zu Gast sind. Die beiden sind eineiige Zwillinge, als Frauen auf die Welt gekommen und leben mittlerweile als Männer. Ich darf also herzlich begrüßen Cesumino Drammes,
hallo,
der in seiner Geschlechtsangleichung schon sehr weit fortgeschritten ist. Hallo. Und Valentino Drammes, offiziell noch Vanessa Drammes, wird aber bald auch die Namensänderung machen. Aber hallo. Du lebst bereits auch schon als Mann, genau. Ja. Hallo. So, vielen Dank, dass ihr beide gekommen seid und herzlich willkommen in der Sendung. Dann kann es auch schon losgehen. Cesumino, die erste Frage wäre an dich. Du bist schon sehr weit in deiner Umwandlung. Was hast du denn schon alles gemacht und was fehlt denn noch bei dir?
Bei mir, gemacht habe ich die Mastektomie, bedeutet Brustabnahme und Aufbau. Danach kam noch eine kleine Korrektur, dann kam die Eileiter raus, die Gebärmutter, Eierstöcke, pipapo. Und jetzt kommt noch der kleinere Aufbau im Intimbereich und der steht dieses Jahr noch an.
Okay, und bevor du das alles gemacht hast, hast du ja auch noch eine Hormontherapie gemacht,
genau,
richtig?
Genau, die geht ungefähr 18 Monate mit einem Psychologen, der speziell dafür ausgebildet ist. Und nach 18 Monaten kriege ich dann von ihm das Okay. Das heißt, dann darf ich zur AOK bzw. Krankenkasse und dann geht's los.
Okay. Valentino, du hast ja vielleicht noch ein bisschen später, du hast ja schon ein bisschen später begonnen und bist dementsprechend jetzt auch noch nicht so weit.
Richtig.
Was hast du denn noch alles vor dir oder beziehungsweise was hast du schon gemacht und was kommt bei dir denn noch?
Also vor mir habe ich eigentlich alles noch. Das Einzige, was ich jetzt schon über ein Jahr dabei bin, ist die Hormonbehandlung, klar, mit den Hormonen und Bart, alles, das habe ich schon. Also jetzt kommt halt noch die Brustabnahme, alles Weitere, was mein Bruder schon hat, kommt jetzt dieses Jahr bei mir.
Okay. Ja. Wie habt ihr beiden denn gemerkt, dass ihr Männer seid? Also ihr lebt ja jetzt schon eine Weile als Männer, das geht auch schon eine Weile zurück, das weiß ich ja schon aus den Vorgesprächen. Aber wann habt ihr das konkret gemerkt, dass ihr keine Frauen seid?
Ja, das merkt man ganz früh eigentlich, wenn du wolltest was sagen.
Ich habe lange Haare gehabt, bis ich glaube ich 9 war oder 10. Und dann mich spontan entschieden, abzuschneiden, musste ich meine Eltern ein bisschen beibringen. Dann sind wir zum Friseur, hab sie abgeschnitten und seitdem lebe ich eigentlich als Mann.
Du hast jetzt gesagt, du musstest es deinen Eltern beibringen. Das heißt, wie haben die dann reagiert, als du die Haare abgeschnitten hattest?
Ich glaube, die dachten vielleicht auch erst eine Zeit lang, ist das eine Phase. Mhm. Weiß ich nicht, aber dann eigentlich ganz okay. Kein großes Drama.
Gut, das merken aber auch die Eltern, finde ich, wenn die Kinder nicht, wir waren ja nie solche, wo mit Barbies gespielt haben oder die so rosa-rot waren. Das waren wir von Anfang an ja noch nie. Daran hat man es schon gemerkt, finde ich. Weil wir immer schon eher diese Jungschiene gefahren sind, schon von klein auf eigentlich.
Ja.
Dann werden die Eltern das ja von Anfang an eigentlich auch schon merken. Klar ist es komisch am Anfang, denke ich, wenn dann die Kinder kommen, aber ja.
Ihr sagt, ihr habt jetzt noch nie diese Jungsschiene gefahren. Hattet ihr dann auch in der Vergangenheit immer ausschließlich weibliche Partnerinnen oder gab es bei euch auch mal männliche Partner?
Es gab auch schon mal männliche Partner, aber das, klar, natürlich, am Anfang wundert man sich ja auch, warum man sich zu Frauen mehr hingezogen fühlt wie zu Männern und will natürlich das dann trotzdem probieren und da merkt man ja dann erst, ob man das möchte oder nicht.
Mhm.
Und natürlich, also ich hatte mit 11, 10, 11, 12 auch mal ein Freund, klar Freund, aber und danach merkt man ja erst, okay, das ist nicht das, was man möchte.
Ja.
Oder zu was man sich hinzugezogen fühlt oder nicht.
Ja. Zu dem man sich quasi, ja, das genau, Geschlecht, richtig. Zu dem man sich hingezogen,
ja,
fühlt.
Genau, richtig, ja.
Mhm. Du hast ja jetzt gerade gesagt, das ist so eine Art Ausprobieren, man merkt es irgendwann. Ja. Du hast ja ein bisschen länger gewartet als Gelsomino jetzt mit deiner Umwandlung. Weißt du, woran das lag? Hast du einfach länger gebraucht? Oder?
Nee, ich war 7 Jahre oder länger, fast 8 Jahre in einer Beziehung. Und natürlich beschäftigt es einen lange, aber also sehr lange, aber solange die Partnerin das alles so akzeptiert hat und ja, war das schwierig, den ersten Schritt zu machen. Das ist, finde ich, immer schwierig. Und dadurch, dass du 7 Jahre so diese immer dasselbe hattest, also deine Partnerin, die ja, vor der du nie irgendwie rechtfertigen musstest und so leben konntest, wie du wolltest, war das eigentlich nie ein Thema.
Das heißt, es war vielmehr die Macht der Gewohnheit.
Ja, genau, im Endeffekt. Richtig.
Okay.
Und diesen ersten Schritt, finde ich, ja, natürlich.
Ja, klar. Und Gelsomino, wie war das bei dir? Du warst ja eigentlich, so wie ich mich jetzt erinnern kann, relativ früh sicher über das, was du wolltest. Gab es da auch mal Zweifel?
2014 habe ich mit der Geschlechtsumwandlung angefangen, jetzt haben wir 2018. Eigentlich ist es ziemlich für mich schon zu spät. Ich hätte 10 Jahre früher damit anfangen sollen, noch während der Pubertät. Hätte ich damals gewusst, dass es das gibt und dass das funktioniert, hätte ich das sicherlich, glaube ich, schon mit 15 oder 16 gemacht. Auf den Trichter bin ich aber erst gekommen, beziehungsweise weil ich einen Leichtathletik-Profi gesehen habe, der mal eine Frau war und der dann ein Mann war. Das haben sie im Fernsehen damals groß gezeigt und erst dadurch, das war 2012 oder 2013, bin ich darauf gekommen, dass das überhaupt funktioniert. Warum auch immer ich nie darüber nachgedacht habe oder nie wusste, warum dass es das gibt. 2013 habe ich es mitbekommen und Anfang 2014 habe ich schon damit angefangen.
Das bedeutet, du hast dann quasi am Anfang gedacht, dass du zwar jetzt Frauen attraktiv findest und dass du dich auch eher in der Männerrolle wohler fühlst, aber du hast nicht gewusst, dass es sowas wie Transsexualität überhaupt gibt.
Also, früher war das ja nicht so wie heute.
Ich glaube, darüber offen rede. Heute habe ich so, manchmal habe ich so das Gefühl, das ist seit 1-2 Jahren so ein Trend. Jeder kommt damit und jeder macht es und jeder irgendwie. Aber vielleicht ist es auch einfach so das Zeitalter jetzt, wo ich sage, wir sind im 21. Jahrhundert, wo man sich darüber nicht mehr verstecken muss und deswegen kommt das einem mehr vor, wie es ist. Damals, vor 15 Jahren oder so, hat man darüber nie gesprochen. Das war ein Tabuthema immer noch damals und hat dann so 1-2 Leute hat man mitbekommen und dann hat es dann angefangen, dass man das erfahren hat und dann habe ich auch ziemlich schnell damit angefangen. Ja.
Valentino, du bist jetzt ja noch relativ am Anfang von der Umwandlung, deswegen frage ich gerade dich jetzt auch nochmal, wenn man jetzt den Entschluss fasst, sich umwandeln zu lassen, also eine Geschlechtsangleichung zu machen, wo geht man dann als erstes hin?
Zum Psychologe.
Und das heißt, man geht dann zum Hausarzt, kriegt dann eine Überweisung zum Psychologe.
Du erkundigst dich erstmal, welcher Psychologe überhaupt Transsexualität unterstützt, der das mit dir behandelt. Und dann gehst du zum Hausarzt, lässt dir deine Überweisung geben und dann gehst du dem Psychologe, der dafür vorgesehen ist.
Okay, und was wird dann dort gemacht? Also wie muss man sich das vorstellen?
Erstmal bespricht er mit dir dein komplettes Leben, wie von Anfang bis zu dem Zeitpunkt, bis du bei ihm gelandet bist, wie so das alles so seinen Lauf genommen hat und wie du dich fühlst. Und ja, genau, so ist jede einzelne Sitzung dann. Mhm. Jede 3 Monate muss man hin.
Und wie ist es für dich, dass du quasi, du musst wahrscheinlich zum Psychologe gehen, um das genehmigt zu bekommen dann auch. Wie ist es für dich, dass du mit einem Psychologen sprechen musst?
Gut, weil das ist nicht, ich möchte das ja, das ist ja kein Zwang, dass ich dahin muss. Klar, man muss hin, sonst werden die OPs nicht genehmigt und das alles Weitere. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da drin sitzt und nur über die Geschlechtsumwandlung redet. Man redet über alles Mögliche, das ist einfach auch ein Ansprechpartner in den 18 Monaten.
Okay. Ich würde sagen, wir sprechen gleich nochmal weiter über das Thema medizinische Behandlung. Und dann sprechen wir auch nochmal genauer drüber. Zuerst aber würde ich damit einsteigen, dass wir von Queen I Want to Break Free hören.
I want to break free. get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Das war Queen mit I Want to Break Free. Hier im Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle mit mir im Studio Talk hört ihr heute Gelsomino und Valentino Drammes. Eineiige Zwillinge und beide transsexuell. Thema unserer heutigen Sendung ist die Lebensrealität von Menschen in der Geschlechtsangleichung. So, ihr beiden. Wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, was der erste Schritt ist, wenn man quasi die Geschlechtsangleichung angehen möchte. Man geht dann zum Psychologe. Man muss dann mit dem sprechen, das geht jetzt 18 Monate, hast du gesagt. Und wenn dann die Entscheidung steht, der Psychologe hat alles genehmigt, was macht man dann? Also vielleicht erstmal du, Valentino.
Dann machst du deinen Antrag bei der AOK oder bei deiner Krankenkasse, wo du versichert bist. Und die stellen dir dann, oder du guckst mit denen, welche Ärzte dafür ausgerichtet sind, nicht?
Die, okay. Also die Krankenkassen, du kriegst das okay zwar von der Krankenkasse, die schicken das aber dann nochmal weiter. Die Krankenkasse intern hat auch nochmal wie so ein Prüfungskomitee, sagt man dazu, denen schicken die das zu und wenn die das okay geben, darf die Krankenkasse dir die OPs bewilligen. Die Ärzte suchst du dir quasi selber aus. Du informierst dich natürlich auch davor, was für Ärzte kommen mit deinen Frage, wer hat da am meisten Erfahrung, dies und das, und dann gibst du das der AOK ab und die müssen das erst bewilligen. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe zu dem Arzt, wenn ich den cool finde, sondern wenn die AOK sagt, hey, der ist geeignet dafür, dann okay. Und ansonsten musst du halt nochmal einen anderen suchen.
Gerade du, Gelsomino, hast ja jetzt auch schon einiges hinter dir an OPs. Du hast vorher schon gesagt, deine Brüste wurden bereits abgenommen, deine Gebärmutter wurde entfernt, du hast die Hormontherapie gemacht. Als nächstes würde dann die große OP anstehen, also quasi die Peniskonstruktion. Magst du uns erstmal was dazu erzählen, was du so für Erfahrungen mit den Operationen gemacht hast? Also was gab es da für Nebenwirkungen? Wie hast du dich dabei gefühlt? Waren das schwere Operationen?
Also die Brustabnahme habe ich mir schlimmer vorgestellt, wie es eigentlich schlussendlich war. Es war okay. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd fand, war, dass zu 90% nochmal eine kleine Korrektur gibt im Nachhinein. Also nach 4 Monaten gehe ich dann nochmal zum Arzt, lässt sich untersuchen. Dann, der Arzt kann nie in der ersten OP das Brustgewebe komplett entfernen. Das heißt, einen kleinen Eingriff danach muss ich noch haben. Der hat mir ein bisschen zugesetzt. Das war nicht wegen den ganzen Narkose-Zeug, was da in dir drin ist. Weil da davor hatte ich die Gebärmutter, Eileiter und das Ganze, was mir unten rausgenommen wurde, und dann ist so viel Zeug, was du in diesem Jahr in dir hast von Narkose und dem allem, dass es alles ein bisschen schwierig ist. Am besten ist, wenn man sich meistens immer so 4 Monate Zeit lässt, dass der Körper sich wieder erholt, dass du dann ansetzt auf die nächste OP. Der große Aufbau, es gibt einen großen Aufbau und einen kleinen Aufbau. Kleiner Aufbau bedeutet...
Du sprichst jetzt von der Peniskonstruktion, genau, richtig? Ja.
Genau, Entschuldigung. Genau. Der kleine Aufbau bedeutet, man macht mit allem, was du unten zur Verfügung hast, versuchen die Ärzte etwas aufzubauen. Das heißt, aus deinen Schamlippen werden Hoden, es wird unten alles zugemacht, aus deiner Klitoris formen sie mit dem, was du hast, einen kleinen Penis. Je nachdem, es kommt immer darauf an, mancher wird größer, mancher wird kleiner, dadurch die männlichen Hormone, das Testosteron, wächst da unten, oder was heißt wächst, wie soll ich das sagen, wird alles ein bisschen größer und voluminöser, kann man so sagen. Das heißt, dann haben die einfach mehr wie soll ich sagen?
Mehr Material, Ausgangsmaterial sozusagen, aus dem, was ja,
gibt. Für manche reicht es schon völlig. Manche sagen, mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht. Was natürlich ein Vorteil ist, weil du weniger Risiken hast.
Okay, was wären die Risiken von der großen
Konstruktion? Die große Konstruktion ist ein bisschen komplizierter, weil du aus deinem, meistens vom Arm, Innenseite Haut transplantiert bekommst, die aber vom Bauch dann wieder abgenommen wird und an der Hand, an der Unterarmfläche wieder hingemacht wird. Das heißt, du musst unten wird, also es ist ganz, ganz auch kompliziert. Der neue Haar, du kriegst eine Harnröhre, da aber nie garantiert ist bei der Harnröhre, dass sie funktioniert. Das heißt, da kannst du dich eigentlich zu 95% einstellen drauf, dass du nach OPs hast. Da viele auslaufen, beziehungsweise sappern nennen die das.
Also das quasi eine kleine Inkontinenz an der Harnröhre.
Genau, weil das ist eine künstliche Harnröhre. Eine verlängerte Harnröhre, sagt man dazu. Das heißt, es ist immer ein Risiko da, dass die am Auslauf, also sabbert. Das heißt, man muss jedes Mal wieder einen Eingriff machen, das muss man zumachen, dann kriegt man eine neue Harnröhre und dann so verbessern sie das immer. Ich habe nie garantiert, dass es 100% dicht bleibt. Es ist eigentlich quasi jedem selber überlassen, ob er die kleine oder die große, den kleinen oder den großen Aufbau macht.
Ja.
Da gehört viel Sprechen mit den Ärzten, mit den Zuständigen.
Jetzt ist es ja so, bei dem Aufbau von dem Großen gibt es ja nicht nur dieses Risiko eben mit der Inkontinenz, sondern eben auch, dass Nerven beschädigt werden.
Genau.
Das bedeutet, es kann ja passieren, dass man gar nichts mehr spürt.
Das Witzige ist, dass die Ärzte das immer ziemlich runterschrauben, was wenn du dich aber richtig informierst und die richtigen Ärzte zur Hand hast, die dir das aber auch deutlich sagen, es gibt die Risiken, die und die und die und die sind da, das und das und das tritt zu 90% auf, das manchmal nur zu 20%. Da sollte man sich immer gut entscheiden, zu welchem Arzt man geht und wie viel Operation und Erfahrung dahinter steckt, hinter diesem Arzt.
Mhm.
Weil einer im Jahr nur 5 Operationen, solche Operationen macht, bringt es mir nichts. Dann gibt es welche, die machen das 100-fach im Jahr. Mit denen würde ich dann sprechen, die sagen dir eigentlich meistens dann genau, welche Risiken dahinter stecken und welche nicht.
Das bedeutet quasi, dass der komplett neu konstruierte Penis in Anführungszeichen dann zwar ästhetisch schöner ist und dem eigentlichen Idealbild von dem Penis mehr entspricht, aber eben dieser kleine Penis, die also weniger Risiken birgt.
Genau.
Wenn man jetzt diese Peniskonstruktion machen lässt, funktioniert er dann tatsächlich so, wie man sich das vorstellt?
Es funktioniert faszinierend gleich, da du eine Pumpe eingesetzt bekommst.
Mhm.
Das nennt man, die sich meistens rechts oder links, wo früher deine Eierstöcke waren und deine Gebärmutter, da wird eine kleine Pumpe eingesetzt mit Kochsalzlösung, ganz normalem destilliertem oder destilliertes Wasser, je nachdem. Wenn du diese, dann wird ein Schlauch von dort in deinen Penis transplantiert. Das heißt, wenn du diese kleine Pumpe betätigst, beim Sex oder beim Liebe machen oder bei was auch immer, fährt der Penis nach oben und wenn du sie dann später wieder betätigst, fährt er nach unten. Das heißt, die Kochsalzlösung schießt einmal rein, dann geht er nach oben und wenn du sie nochmal betätigst, schießt wieder zurück.
Und dieser Knopf ist von außen aber nicht sichtbar dann?
Der ist nicht sichtbar, der ist transplantiert. Also der ist in der Haut drinne.
Okay.
Du spürst es quasi nur selber und deinem Partner.
Und
der weiß es halt.
Wie ist es dann mit Orgasmen? Also man hat ja jetzt dann auch einiges weggenommen und anderes wieder hingetan.
Deine Klitoris vorne entnehmen sie dir nicht. Das heißt, das wird als Eichel geformt. Ziemlich Klitoris und der Penis vorne haben ziemlich große Ähnlichkeit miteinander. Das heißt, genau das wird dann deine Eichel. Du hast quasi denselben Effekt wie...
Das bedeutet, man kann also ganz normal weiter Orgasmen haben.
Genau.
Man kann weiter seine Sexualität ausleben. Was kommt für dich eher in Frage? Der kleine oder tatsächlich der große Eingriff?
Also der kleine Aufbau wird gemacht. Das ist sowieso, ob du den großen machst oder den kleinen, spielt keine Rolle. Der kleine muss gemacht werden. Also, und dann sieht man einfach weiter, funktioniert und reicht es so, wie es ist. Oder funktioniert es eben nicht und dann muss man halt die Risiken in Kauf nehmen. Und das Maxim, also es sind mindestens 5 OPs bei der großen ohne Korrekturen und Eingriffe, die noch zusätzlich dazukommen. Deswegen muss man sich das halt überlegen. Kommt auch immer auf den Partner drauf an. Man muss viel mit dem Partner sprechen, was der möchte. Das machst du, im Endeffekt machst du das ja klar für dich. Aber es bringt ja nichts, wenn du einen befriedigst du es und der Partner halt nicht.
Also das bedeutet, dass es da ganz klar auch einen Dialog zwischen dir und deiner Partnerin gibt.
Muss es, genau.
Und die unterstützt dich dann dabei auch.
Auf jeden Fall, ja. Wenn ich merke, für sie bringt es nichts, dann weiß ich auch wenn wir irgendwann nicht mehr zusammen sind, dann bringt es mir auch nichts. Und dann bringt es auch keiner anderen was.
Also dir geht es quasi viel mehr um das Generelle als jetzt tatsächlich.
Genau, da muss man sich halt überlegen.
Okay, es gibt ja jetzt nicht nur die Operation von Frau zu Mann, sondern eben auch von Mann zu Frau. Und da ist es eben so, dass es andere Dinge zu beachten gibt. Also in der Geschlechtsangleichung zum Beispiel eben die Stimmhöhe, da Frauen ja eine andere Stimmhöhe haben als Männer, wir sprechen höher. Gibt es da auch Therapiemöglichkeiten, zu denen uns im Folgenden gleich die Lokopädin, die Oferdinger Lokopädin Miriam Littek etwas sagen wird?
Es gibt natürlich Therapiemöglichkeiten, damit der Mann eine höhere Stimme dann bekommt. Denn die Frauen oder wir Frauen sprechen sehr präzise und natürlich haben wir einen vorverlagerten Stimmsitz. Der muss natürlich auch erlernt werden. Die Nasalierungsmethode macht man da in der Therapie auch sehr gerne, weil die dazu beiträgt, dass die Stimme höher wird. Nasalierungsmethode meint, dass man nasal spricht, also man spricht ein NG, ein M. Genau, und dann macht man beispielsweise in sämtlichen Tonhöhen ein
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Nachdem wir jetzt über die Operation und die Hormontherapie gesprochen haben, werden wir uns nach einer kurzen musikalischen Pause nochmals über die Kosten der Geschlechtsangleichung unterhalten. Davor hören wir aber noch Lynyrd Skynyrd mit Simple Man.
Yeah.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Mit mir im Studio Talks sind Celsumino und Valentino Drammis. Eineige Zwillinge und beide transsexuell. Wir haben ja jetzt gerade schon über die medizinische Behandlung gesprochen, was man alles nacheinander macht. Und da ist jetzt vorher schon mal kurz das Stichwort Krankenkasse gefallen. Meine Frage daher vielleicht auch mal an dich nochmal, Valentino, da Celsumino jetzt schon einiges gesagt hat. Es gibt ja, also die Krankenkassen übernehmen ja einige Kosten, allerdings auch nicht alle. Gibt es Kosten, die ihr vielleicht im Voraus nicht erwartet habt, wo euch überrascht haben, dass die jetzt auf euch zukamen?
Also ja, die einzigste, was mich eigentlich am meisten stört, aber klar, das ist die Namensänderung.
Und was kostet so eine Namensänderung?
Wie viel war das? Die Namensänderung hat mit der AOK ja an sich nichts zu tun.
Das ja,
hat,
aber trotzdem musst du
die AOK kostet, also die Namensänderung kostet 5.000 Euro.
Ja. 5.000 Euro. Und woraus setzt sich das dann zusammen? Was ist es genau?
Ja, die Namensänderung wird ja nur dein Vorname geändert und ja, dein Geschlecht quasi. Das wird, reichst du einer vom Amtsgericht Tübingen oder je nachdem, wo du wohnst und in welchem Landkreis. Und dann schickst du das denen zu, die prüfen das auch, dann schicken sie dir ein Formular zurück. Die möchten dann, dass du zu einem Gutachter, der neutral ist, gehst. Der war bei mir Ulm damals. Die sagen dir, wo du hin musst.
Die stellen dir
den
Gutachter.
Genau. Dann schickt der Gutachter sein Gutachten zurück. Je nachdem, wie es dann ausfällt, kriegst du einen Brief, wirst vorgeladen und dann ist das eine Sache von vielleicht 7 oder 8 Minuten mit einer Frau in einem kleinen Raum auf dem Amtsgericht Tübingen. Du sprichst mit ihr, die sagt, okay, gut, alles genehmigt und dafür zahlst du dann 5.000 Euro.
Also das heißt, die Gerichtskosten waren dann die 5.000 Euro?
Genau. Also ich glaube, das ist alles drumherum mit dem Gutachten und pipapo, dann kommst du.
Aber okay. Ich denke nicht an sich, die Namensänderung kostet was, sondern das drumherum, dieser Gutachter, diese
Papierkram, sagt man dazu vielleicht.
Genau. Aber das ist das, was ich denke.
Findet ihr, dass das eine Form von Diskriminierung ist?
Nein, weil meine Tante, was ich weiß, von meiner Mutter, die Schwester, war verheiratet, hat sich scheiden lassen und hat auch ihren alten Nachnamen wieder angenommen, ihren gebürtigen, und musste, glaube ich, auch zwischen 3.000 und 4.000 Euro zahlen. Also ich glaube, das ist dann ist so.
Aber das ist ja eine andere Geschichte. Wenn ich jetzt meinen alten Namen wieder annehmen möchte, dann bin ich ja trotzdem immer noch im richtigen Geschlecht. Aber wenn ich jetzt über euch nachdenke, so, ihr seht so aus, wie ihr aussieht, ihr habt irgendwie einen Vollbart und ihr müsst ja den Namen ändern. Das geht ja nicht.
Müsste ich quasi nicht.
Müsste man nicht?
Müsste man nicht. Also ich weiß, dass du es nicht musst. Wenn ich jetzt Jesse, gibt es in Amerika auch, hätte ich lassen können,
theoretisch. Okay, das heißt im Fall, also...
Das ist mein eigener Wille, den zu ändern, und dann muss ich dafür halt auch was tun.
Aber ist es nicht auch so ein Stück weit für dich als Persönlichkeit wichtig, dann einen männlichen Namen anzunehmen?
Klar, auf jeden Fall. Finde ich, hätte man eigentlich auch in diesen ganzen Prozess mit einbinden können. Aber natürlich...
Gut, aber ich meine... Eigentlich wird ja von deiner Krankenkasse alles übernommen.
Du hast an deinen eigenen
Teil. Ja, aber eigentlich quasi fast alles. Du musst keine Operation an sich groß zahlen.
Ja,
oder,
aber das ist ja.
Das sind ja eigentlich. Anderes. Ja, schon, aber. Ja.
Die Krankenkasse und Amtgericht und Namensänderung sind ja zwei Paar Schuhe. Das heißt, du machst eine Geschlechtsumwandlung mit allem Drum und Dran und dir wird alles genehmigt. Du hast einen kleinen eigenen Teil, der pro Arzt verschieden ist. Das ist nicht immer gleich. Bei mir waren es 300 Euro, bei der anderen OP waren es nur 150. Es kommt immer drauf an.
Das bedeutet, du hast noch einen Eigenanteil pro OP
gezahlt. Du zahlst einen kleinen
gezahlt.
Eigenen Teil an den Arzt beziehungsweise in die Klinik, wo du bist, und den Aufenthalt. Das sind meistens zwischen 3 und 4 Tage. Aber ansonsten wird dir alles bezahlt und es sind ja Unmengen an Summen. Das sind aber zwei Paar Schuhe mit Namensänderung und OP.
Das ja, würde ich auch sagen.
Und deswegen finde ich, weil das sowieso doch alles genehmigt wird.
Wenigstens die Hälfte.
Der Psychologe wird genehmigt. Und
also von 5.000 mal 2.
Naja, du kannst einen Kostenvor... mir fällt jetzt der Name nicht ein. Du kannst da was beantragen beim Gericht, und dann hast du 4 Jahre Pflicht, da Auskunft zu geben, da von deinem Lohn bzw. von deinem
Einkommen. Dass du es quasi auf Raten zahlst.
Nicht auf Raten, sondern...
Die mindern dir das.
Das heißt dann, musste keine 5.000 Euro oder zwischen 4 und 5.000 Euro mehr zahlen, sondern nur 1.500.
Ja.
Ich bin aber 4 Jahre verpflichtet, wenn sie mich anschreiben oder anrufen und sagen, hey, Herr Drammis, wir wollen Ihren Lohnnachweis, wie viel verdienen Sie? Wenn es über der Höhe ist, was Sie mir genehmigt haben, dann muss ich den Rest zahlen. Wenn es in den 4 Jahren unter dem bleibt, bleibe ich bei den 1,5.
Ja. Jetzt wir haben ja schon mal jetzt gerade über die Gerichtskosten gesprochen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Vorgespräch mal darüber gesprochen hatten, dass ihr eben auch Dokumente ändern musstet. Personalausweis, alles. Geburtsurkunde, genau. Zeugnisse. Hat es auch nochmal zusätzlich
alles.
Gekostet?
Alles.
Das bedeutet, ist es in diesen 5.000 Euro mit drin?
Nein. Also du musst auf deine Arbeit, du musst auf je nach Landkreis, du musst da aufs Rathaus deinen Ausweis ändern lassen, du musst aufs Landratsamt deinen Führerschein ändern lassen, du musst nach, wo du geboren bist, da und dahin, deine Geburtsurkunde ändern lassen, du musst deine Bankkarten ändern, du musst deine Krankenkassekarten ändern lassen. Also alles, was Geld kostet, bleibt bei dir im Endeffekt.
Okay.
In der Sache, ja.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir mal darüber gesprochen hatten, dass die OPs eigentlich von der Krankenkasse gezahlt werden, es sei denn, es geht eben um Korrekturen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Nein, Korrekturen werden auch bezahlt, aber nur einmalig und wenn es ein Muss ist. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel, ich sage, die Brust war, finde ich schöner wie die, aber da haben sie mir quasi, ist es trotzdem schön und die Brustgewebe ist alles draußen und es
wenn
nicht
du das
notwendig
als Schönheit
wäre,
machen wollen würdest, genau. Dann müsstest du es selber zahlen.
Wenn es nicht notwendig wäre.
Und wer entscheidet, dass es notwendig ist? Also medizinisch relevant in dem Fall
der
dann?
Der Arzt, genau. Wenn der Arzt sagt, hey, da sollte man trotzdem noch was tun, dann ist es was anderes, wie wenn ich sage und zum Arzt gehe und sage, hey, ich finde, du hast das hier nicht so cool gemacht. Dann
aber es ist doch auch ein bisschen schwer, da eine Grenze zu ziehen, oder nicht? Weil im Endeffekt ist es ja alles in Anführungszeichen jetzt erstmal ästhetisch. Das sind ja ästhetische Veränderungen, die dann dazu beitragen, dass ihr so leben könnt, wie ihr lebt.
Korrektur.
Wer entscheidet dann, also die ästhetische Veränderung, die ist notwendig, aber die nicht?
Also du liegst auf dem OP-Tisch und sie operieren dich und die entnehmen dir das Brustgewebe zum Beispiel und formen dir quasi ästhetisch die männliche Brust ja schon hin. Also es ist nicht so, dass sie dir die Brust abnehmen und sagen, flatscht hier die Nippel und das war's, sondern die machen das schön und gucken, dass es natürlich nach was aussieht. Bei manchen Fällen, wenn du halt größere Brüste hast, was viele Frauen haben, dann brauchst du 1 bis 2 Korrekturen, weil du nicht in einer OP das komplette Brustgewebe abnehmen kannst, weil da viel Wund, da ist viel Blut und alles mögliche und dann sieht man das ganze Brustgewebe nicht mehr so extrem komplett. Und das heißt, du brauchst manchmal noch 1 oder 2 Korrekturen.
Und das
die
übernimmt
dann bezahlt,
dann auch.
Genau. Wenn du aber jetzt sagst, mir gefallen die Brüste nicht, ich möchte, dass sie anders sind oder aber es eigentlich gut aussieht, nur für dich halt nicht, dann musst du das selber bezahlen.
Aber geht es ja nicht auch darum, dass es für dich gut aussieht?
Ja gut, aber also normale, also Frauen, die an sich mit ihrer Brust nicht zufrieden sind und die zum Schönheitsdoktor gehen und die sich machen lassen, die sind ja auch selber nicht zufrieden mit ihrer Brust. Also da müssen die es ja auch selber zahlen und so ist in dem Fall ja auch. Also natürlich, wenn es bei dir jetzt, wenn zum Beispiel jetzt wegen zu schwerer Brust oder Rücken, dann wird es ja auch bezahlt von der Krankenkasse. Aber wenn jetzt du sagst, hey, ich finde die einfach zu klein, ich möchte größere, dann muss man das ja auch selber zahlen.
Du gehst ja zu Ärzten, die spezialisiert darauf sind. Also das heißt, du gehst ja nicht zu einem Arzt, der quasi eine Fuß-OP macht und sagt, hey komm, ich nehme dir jetzt die Brüste, aber mal gucken, ob ich das so hinbekomme. Zu dem Arzt, wo du gehst, der spezialisiert darauf und der macht das natürlich auch dann gut. Also deswegen glaube ich, ist das da nicht ein großes Thema.
Also findet ihr das im Großen und Ganzen eigentlich fair, wie das geregelt wird, Kosten und Technik?
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause mit dem Song Long Nights von Eddie Vedder.
Have no fear for when I'm alone. I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. Who I was before, I cannot recall. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling, say inside me now, like a brand new friend, I'll forever know. I've got this life in the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling, say the ground.
Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Mit mir im Studio Talk sind Celso Mino und Valentino Drammes. Eineiige Zwillinge und beide transsexuell. Heute geht es um die Lebensrealität von Menschen in der Geschlechtsangleichung. Wir haben gerade schon viel gesprochen über die Operationen, über Kosten, über die ersten Schritte, darüber, wie sich die Entscheidung herausgebildet hat. Jetzt kommt die Frage, die ich eigentlich schon die ganze Zeit fragen möchte. Wie ist es, als eineiiger Zwilling zu leben und transsexuell zu sein? Also, und in dem Fall sind ja beide transsexuell.
Genau, so wie davor auch, finde ich. Ja,
ich glaube, der eine, der später dran ist, hat halt mehr Glück, weil der, als Anfang angefangen hat, musste sich das selber so ein bisschen durchboxen.
Ich kann ja zu meinem Bruder jetzt gehen und fragen.
Hat es eigentlich quasi einfacher.
Ja, aber an sich ist es nicht anders.
War es für dich, Valentino, manchmal auch schwierig, wenn er schneller dran war und quasi schon alles gemacht hat und du sozusagen der Nachzügler warst? Oder war das für dich nur positiv zu sehen, was er gemacht hat?
Nee, der hat ja echt jetzt schon vor 4 Jahren angefangen und so. Das ist ja jetzt schon eine Weile her, deswegen... Für vielleicht mich ist es gut, so, da ich, wenn irgendwas ich fragen kann, oder vielleicht war das auch einfach der Ansporn, den ich hatte.
Das dann war das ein Experiment. Wenn es bei mir gut wird, machst du das auch. Wenn es nicht so gut gegangen wäre.
Also hat dir quasi bei der Entscheidungsfindung doch schon geholfen. Dann.
Ja, natürlich, weil wenn du jemand Näheres kennst, der das macht oder angefangen hat, dann ist es natürlich ja anders.
Das heißt, man muss sich ja auch, also das eine ist ja festzustellen, ich möchte oder ich bin ein Mann, nicht ich möchte ein Mann sein, sondern ich bin ein Mann. Und das andere ist ja dann wirklich die Entscheidung zu treffen, tatsächlich diese Geschlechtsangleichung zu machen. Was war eure größte Angst in dieser Entscheidungsfindung? Vielleicht erstmal du, Celso Mino?
Ich habe eigentlich, glaube ich, keine große Angst, weil ich schon immer so bin, wie ich bin und nie als Frau gesehen wurde. Ja. Ich habe bis jetzt wirklich auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Manche haben das, die sollten da einfach drüber stehen. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht, weil ich das nicht kenne. Es gibt aber genügend, die schlechte Erfahrungen damit haben und sich vielleicht dadurch anders entscheiden, wie sie vielleicht möchten oder gerne würden. Rate ich ab, macht das, was ihr denkt und was ihr fühlt und wie ihr euch am besten fühlt. Egal, ob da jetzt jemand sagt, das finde ich blöd oder das finde ich nicht blöd.
Also gab es für dich noch keinen Moment des Zweifels, wo du irgendwie gezweifelt hast, dass es die falsche Entscheidung war?
Lieber früher, eigentlich hätte ich es früher machen sollen. Ja, genau.
Das bedeutet, das Einzige, was dich quasi, was das du jetzt bereust, mich, ja, dass du so spät angefangen hast quasi. Genau. Wie war es bei dir, Valentino? Gab es Ängste?
Nee, eigentlich Ängste an sich nicht. Hatte ich keine, nee.
Unsicherheiten? Nee.
Klar, man denkt immer darüber nach, man muss sich auch über was bewusst sein. Ich meine, wenn man so einen Schritt geht, ist es jetzt nicht ein kleiner Schritt, den man einfach mal so macht und in 2 Jahren kann man es ja wieder rückgängig machen. Nee, also man muss sich schon im Klaren sein, dass wenn man das macht und auch möchte, dass man das von ganzem Herzen will und dass man sich dann nicht mehr umentscheiden kann. Also das geht nicht. Also entweder so oder so, da gibt es kein Zwischending.
Ihr beide habt ja süditalienische Familie und die kommt noch dazu auch noch vom Land, wo man jetzt annehmen könnte, die seien sehr konservativ. Wie war das für euch? Was hattet ihr für Erfahrungen gemacht damit?
Ja, die gehen fast besser damit um, ja, wie hier.
Ja.
Vielleicht, nicht besser, sondern die gehen
die akzeptieren es einfach.
Das mit dem Namen und so funktioniert schneller, wie mit den Leuten, mit der Familie, dem Familienteil, soll man sagen, die hier mit einem aufgewachsen sind. Aber es ist vielleicht auch, weil sie dich weniger sehen, ja, wie der Teil, der mit dir in Deutschland aufgewachsen ist. Vom Namen her. Ich glaube, vom Aussehen her ist es dann schon wieder was anderes. Du bist halt, wer du bist, aber du bist halt trotzdem, der Name ist trotzdem noch drin bei vielen.
Gut, aber ich finde auch, dass dann wir hatten Glück, dass unsere Familie uns so akzeptiert, wie wir sind. Weil es gibt natürlich auch andere Familien, auch in Süditalien oder woanders, auch hier in Deutschland, wo das natürlich gar nicht geht oder für die das nicht okay ist. Wir hatten... müssen sagen, wir haben einfach Glück, dass unsere Familie so ist, wie sie ist und uns von Anfang an so akzeptiert haben, wie wir sind.
Unterstützt haben.
Also ja, und auch unterstützen.
Ihr habt jetzt gerade beide das angesprochen mit dem Namen. Stört es euch, wenn man euch noch bei eurem Frauennamen nennt?
So an sich privat jetzt, wenn man so zu Hause ist oder so nicht, aber also an sich stören tut es mich nicht, aber wenn man jetzt so draußen ist unter Leuten, die dich nicht kennen, die einen nicht kennen oder und dann mal mit dem, zum Beispiel Vanessa sagt, ja, das passt ja dann gar nicht. Also das ist, dann ist es schon kurz so, so.
Also mich nennt kaum noch einer.
Ja gut, bei dir früher, ist es echt eine Weile.
Ich früher hieß, her, aber. Jessica, aber ich höre schon gar nicht mehr drauf. Ich drehe mich noch nicht mal mehr um, wenn mein alter Name gerufen wird. Das ist ganz verrückt. Ich höre gar nicht mehr drauf. Aber stören wird es mich auch nicht, tut es mich auch nicht, ne.
Gibt es jemand, der so gar nicht akzeptieren kann, wie ihr seid? Wenn man jetzt zum Beispiel an Großeltern denkt oder auch im Freundeskreis oder irgendwer, der sagt, nee, das kann er absolut nicht akzeptieren.
Ich glaube, es war bestimmt für mich schwer. Es war bestimmt auch für meine Oma und Opa und vielleicht auch für meine Eltern ganz arg. Weil ich glaube, wenn du zwei Mädels auf die Welt kriegst, aber wenn du zwei Mädels zur Welt bekommst, so, ihr wisst alle, was ich meine, dann und am Ende sind es dann zwei Jungs. Ist es bestimmt nicht einfach, um Gottes Willen.
Aber meinst du, das war schwierig, weil sie keine Männer wollten oder meinst du, das war schwierig, weil sie Angst vor den OPs hatten?
Ich glaube nicht mal gar nichts von beiden. Ich glaube eher, dass das halt Kinder, das sind zwar deine Kinder, aber das waren halt Jessica, Vanessa und die sind jetzt halt Cesumino und Valentino. Ich glaube, das ist für deine Eltern ziemlich, wie soll ich sagen, die müssen umdenken. Aber das haben sie nie öffentlich gezeigt, dass es schwierig für sie ist oder dass es ein Problem für sie ist.
Wenn es für jemanden ein Problem war, hat er es nicht gesagt.
Genau.
Deswegen, also soweit ich jetzt weiß, habe ich niemanden, der dagegen war oder der da schlecht geredet hat. Nee. Und wenn, dann hat es nie gesagt. Also.
Jetzt haben wir über relativ ernste Themen die ganze Zeit gesprochen. Cesumino, gibt es, also ich weiß eigentlich auch, dass es bei dir schon lustige Situationen gab. Gibt es eine Situation, die du besonders erzählenswert findest? Uff. Also gerade, ich muss jetzt gerade an unser Vorgespräch denken, wo wir drüber gesprochen hatten, über die Polizeikontrolle, als du noch nicht deine Namensänderung hattest.
Ja, wenn der alte Ausweis, ich hatte schon relativ viel Bart und meine Stimme hat sich natürlich auch schon relativ schnell verändert. Auch dein Körperbau verändert sich, aber du musst natürlich 18 Monate warten, bis du dein Okay bekommst, dass die AOK überhaupt mal anfängt, irgendwas in den Griff zu kriegen. Das heißt, dein alter Name und dein Ausweis, dein Führerschein, Pipapo, das bleibt natürlich alles noch alt. Du siehst aber anders aus wie eine Frau. Und dann wird es halt bei einer Polizeikontrolle oder bei wenn jemand einen Ausweis möchte oder du an der Tankstelle stehst und der mit deinem Ausweis sehen möchte und der alte Name, muss ich halt oft rechtfertigen. Glauben tun sie es nicht wirklich, aber wenn du dann, schlussendlich haben sie keine andere Wahl. Ich bring dann immer mal, damals habe ich dann immer meine AOK-Karte noch mit raus und meinen Führerschein und ich hatte 1000 Karten, die habe ich dann alle raus, damit man mir es geglaubt hat, dass ich es bin. Ist witzig, weil die es halt nicht vorstellen können. Viele kennen das nicht. Aber ist jetzt nicht schlimm. Ich find's witzig.
Das heißt, man muss da auch manchmal einfach drüber nachdenken. Ich weiß noch, auch noch von einer Situation, wo du mir auch erzählt hattest, dass du eben in den Urlaub gefahren warst und dir ein Mietauto gebucht hattest und eben dann leider die Optik nicht mehr zum Ausweis gepasst hat.
Genau. Und mir dann den Mietwagen, den ich gebucht habe über meine Kreditkarte und über meinen Namen, mir nicht mehr. Ich hatte zwar meinen Ausweis dabei, aber ich habe keinen Mietwagen bekommen, obwohl ich ihn bezahlt habe und wenn man mir es nicht geglaubt hat im Ausland, dass ich das bin. Dann jetzt bring denen mal bei im Bergdorf, dass du eine Geschlechtsumwandlung vor dir hast oder hinter dir hast. Ist ein bisschen schwierig. Das heißt, dann musste meine Freundin dahin halten und dann haben wir ein bisschen mehr drauf zahlen müssen. Aber ging dann nach etlichen Diskussionen auch.
Okay, das bedeutet, mit Erwachsenen ist es manchmal nicht unbedingt so leicht. Wie ist es mit Kindern?
Mit Erwachsenen geht's wirklich in Deutschland.
Und mit Kindern?
Mit Kindern, ja.
Nicht einfacher.
Ist relativ einfach, ja.
Ja?
Du sagst, du bist der, wo du bist und die sagen, ach cool. Ja, cool.
Wie haben eure jungen Cousins darauf reagiert? Also ihr habt ja auch jüngere Cousins und einen kleineren Bruder. Wie haben die darauf reagiert?
Ja, der Nigel fand es immer witzig oder cool. Der hat immer gesagt, ich finde es voll cool. Dann warst du.
Ich glaube, die haben bestimmt auch mit unseren Onkel oder Tanten darüber geredet, privat zu Hause und sich das erklären lassen.
Ja.
Ja, der Nigel, mein kleiner Cousin hat immer gesagt, ja, wie funktioniert das jetzt? Ja, das funktioniert halt so, wie es funktionieren soll. Das erkläre ich ihm dann irgendwann, wenn er es in seinem Kopf dann auch alles zusammenkriegt.
Okay, ja, also ich finde es wirklich klasse, wie offen und ehrlich ihr darüber sprecht. Gibt es noch irgendwas, was ihr den Leuten mitgeben möchtet, was sie unbedingt beachten sollen oder einfach was ihr noch sagen wollt zu der ganzen Thematik, was euch am Herzen liegt, allen, die denen es auch so geht?
Wartet nicht so lang. Ich glaube, wenn du dich unwohl fühlst, ist es, glaube ich, das Allerschlimmste auf der Welt, dass du so leben musst, wie du dich nicht wohlfühlst. Wenn du denkst, du bist weniger wert, deswegen bist du nicht. Du bist größer und stärker und besser dadurch.
Und einfach auch mit Leuten darüber reden, nicht das in dich
fressen. Fress nicht rein, genau. Kopf nach oben, alles andere ignorieren.
Zum Thema in sich reinfressen, ich kann mich noch daran erinnern, dass es während der Hormontherapie teilweise auch sehr schwierig für euch war, zwecks Stimmungsschwankungen.
Ja, die hast du sehr, ja.
Valentino, möchtest du was dazu sagen? Du bist jetzt gerade mittendrin.
Ja, du hast extreme Stimmungsschwankungen, finde ich.
Kann man das mit der Pubertät vergleichen?
Schlimmer.
Ja, schlimmer. Weil das halt alles so schnell passiert. Das ist
Östrogen und Testosteron und
solange ich noch meine Eierstöcke habe und einfach die Östrogene auch ausgeschüttet werden immer wieder, und aber die unterdrückt werden durch die Männerhormone, ja, hast du einfach extreme Stimmungsschwankungen, also wirklich extrem.
Und dich auch nervt ganz viel.
Ja, du fühlst dich manchmal so, dann manchmal so, und wie gesagt, das passiert alles so schnell. Also das ist jetzt nicht wie eine Pubertät, wo man über Jahre in der Pubertät ist, über ein paar Jahre, nee. Das passiert alles.
Also wenn du mir jetzt vorstellst, jede 3 Monate bekommt man diese Testosteronspritze, die kriegt man auch bis zu seinem Lebensende. Ich kann kein natürliches Testosteron entwickeln, aber das sind 1000 Milligramm, und das ist für den Körper viel. Und wenn du dann noch Eierstöcke, Eileiter und Gebärmutter und das alles drin hast und da schon 1000 Milligramm in dich reingeschossen werden, dann wird das, glaube ich, schwierig. Und da wird dann irgendwann der Körper nicht fertig und der lässt es dann halt als Stimmungsschwankung raus.
Das heißt, es wird dann einfacher, wenn die Gebärmutter und die Eierstöcke...
Ja, richtig. Wenn das alles dann entfernt wird, dann hast du diese...
Wirst du entspannter, viel ruhiger wirst du.
Ja. Ja, dein Körper, ich kann mich noch daran erinnern, dass es für dich aber teilweise auch sehr schwierig war nach der Operation, dass du auch vielleicht fast schon depressive Phasen hattest, nachdem die Gebärmutter rauskam.
Hatte ich, weil mir das dann trotzdem zu langsam ging. Das heißt, du möchtest alles schnell haben. Ich war ziemlich naiv. Ich dachte, ich fange vor 4,5 Jahren, dachte ich, fange an und habe dann in 2 Monaten einen Vollbart und dann Tennis und kann dann auf die Piste. Nee, das ist halt nicht so. Und genau das wird dir dann halt irgendwann immer schlussendlich bewusst. Damit musst du halt anfangen umgehen zu können. Dafür hast du auch den Psychologen. Du kannst natürlich zu dem Psychologen auch nach den 18 Monaten. Das heißt, nicht nach 18 Monaten ist Schluss, du kannst da auch weiterhin. Aber ich habe das dann relativ gut in den Griff gekriegt, und umso länger du damit zu tun hast, umso besser wird's.
Hat deine Partnerin da eine große Rolle gespielt? Hat die dir sehr geholfen, auch darin, dich zu überwinden, oder nicht dich zu überwinden, aber deine Gefühle zu überwinden?
Also hätte ich nicht eine Freundin gehabt, oder hätte ich nicht meine Freundin in der Zeit gehabt, in der Zeit, wo ich die OPs hatte und die Ärzte und dies und das, wäre es sehr, sehr schwierig für mich gewesen, weil es immer gut ist, wenn jemand an deiner Seite ist. Es gibt dir Sicherheit. Es gibt dir ein leichtes Gefühl von Sicherheit. Wenn jemand da ist, der mit dir den Weg geht und der sagt, es ist okay, und er sagt, es ist halt nicht okay. Mit der Stimmungsschwankung war es ein Problem. Aber das war ja ein Grund. Es ist ja nicht so, dass ich es gemacht habe, weil ich sie weniger liebe oder sonst irgendwas, sondern es gab einen Grund, und das hat sie dann auch verstanden. Aber ohne Partner und ohne gefestigtes Umfeld wird es schwierig.
Das bedeutet, das ist aber trotz allem, auch wenn es gut ist, wenn man einen Partner hat, auch eine Belastungsprobe für eine Beziehung?
Auf jeden Fall.
Ja? Ja.
Weil der Partner das nicht akzeptiert und nicht sagt, oh Gott, kann das nicht, wenn er das nicht versteht, dass du so bist, wie du bist, dann hat es keinen Wert, glaube ich. Dann musst du es alleine machen.
Und wenn er dich akzeptiert, ist es dann trotzdem schwer?
Ist schwer, weil der Partner derzeit ziemlich viel schluckt. Und das muss schwer für die Partner, und es muss auch, ist, glaube ich, auch nicht leicht, das einem nicht vorzuwerfen, dem anderen. Und da gibt's halt, knallt man öfters aneinander, aber wenn die Liebe da ist und das eigentlich funktioniert, und davor auch, dann sollte es eigentlich kein Problem sein.
Valentino, was sagst du dazu? Wie ist es für dich? Du bist ja jetzt auch gerade momentan sehr frisch wieder in der Partnerschaft. Wie ist es, sich kennenzulernen, sich dann mehr oder weniger zu outen? Wusste deine Partnerin das schon vorher oder wusste sie es nicht? Oder?
Sie wusste es schon vorher, ja.
Ja?
Deswegen war es einfacher.
Das bedeutet, sie hat es dann auch von Anfang an akzeptiert, und es war kein Problem für sie.
Ja.
Und sie unterstützt sich dann auch bei dem Weg.
Also wenn dein Partner das nicht akzeptiert oder wenn du einen kennenlernst und das nicht akzeptiert, dann funktioniert es ja von vornherein nicht. Also der muss da, glaube ich, offen sein für die Sache, glaube ich.
Ich glaube auch nicht, dass du nach sowas durch die Welt gehst und sagst, ich verstecke das, was ich mache oder ich verstecke das, was ich gemacht habe oder was ich damals war, weil du das nicht verstecken kannst. Das ist einfach Fakt.
Zum Thema Verstecken. Ihr wart ja jetzt heute hier in der Sendung. Ihr habt sehr viel Privates über euch selbst preisgegeben, über euer Leben, über eure Sexualität, über eure Entwicklung und über eure Psyche. Wie war das für euch, im Radio darüber zu sprechen und zu wissen, dass das auch Menschen hören?
Ich habe damit kein Problem. Du musst offen sein, weil dich 100.000 Leute darüber drauf ansprechen. Was mit deiner Stimme? Wieso bekommst du einen Bart? Wieso dein dies und das? Und deswegen ist kein
Problem. Ja, wow.
Okay, das ist gut.
Also seid ihr durch und durch zufrieden mit euch, so wie ihr jetzt seid und seid auch stolz auf euch.
Ja.
Okay, damit wären wir dann auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung zum Thema Transsexualität. Die Technik hatte heute Aaron Geiger und die Redaktion Ulrich Hägele. Und wenn ihr mehr über Mikro Europa erfahren möchtet oder zum Beispiel die Songs und weitere Infos zur Sendung nachlesen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Elena Drammes. Bis bald und auf Wiedersehen.
Ciao.
Ciao.